The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 8. April. Geschichte wiederholt sich nicht und wenn, dann nur als Farce. Donald Trump möchte Geschichte schreiben, indem er wiederholt, was er als Amerikas Erfolgsgeschichte ausgemacht hat. Hohe Zölle. Es ist die Methode William McKinley, eines republikanischen Kongressabgeordneten, der später zum 25. Präsidenten der USA gewählt wurde. Dessen Wirtschaftspolitik aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert will Trump zurück in die Zukunft holen.
April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed. And the day that we began to make America wealthy again. Gonna make it wealthy, good and wealthy.
So Trump am Liberation Day, dem Befreiungstag, an dem er die neue Zollpolitik der USA verkündete. Befreit worden sind bisher aber vor allem die Anleger weltweit, und zwar von sehr viel Geld. Gestern bebten die Börsen, allein der DAX verlor zeitweise weit über 10%. Gestern trat auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel vor die Mikrofone.
We stand ready to negotiate with the United States. Indeed, we have offered zero for zero tariffs for industrial goods, as we have successfully done with many other trading partners. Because Europe is always ready for a good deal, so we keep it on the table. But we are also prepared to respond through countermeasures and defend our interests.
Die EU bietet den USA die gegenseitige Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter an. Dieses Angebot wurde bereits vor den jüngsten Zollentscheidungen Trumps gemacht, am vergangenen Freitag dann nochmals erneuert. Eine Reaktion aus Washington hat es bisher nicht gegeben. Die Frage ist, was will Trump mit den Zöllen erreichen? Trump gibt da unterschiedliche Antworten. Am Wochenende verbreitete er über sein soziales Netzwerk Truth Social ein Video, in dem erklärt wird, Trump crashe den Aktienmarkt absichtlich, um die Fed zu einer Zinssenkung zu zwingen und so die Refinanzierungskosten für die US-Staatsschulden zu senken. Zölle wiederum, die Trump schon im Februar gegen Kanada und Mexiko verhängen wollte, schob er auf, nachdem ihm beide Staaten zusagten, mehr Sicherheitskräfte an die Grenze zu schicken und härter gegen den Drogenhandel vorzugehen. Also Zölle als sicherheitspolitisches Druckmittel? Am Liberation Day wiederum begründete Trump seine Zollpolitik mit dem amerikanischen Handelsdefizit. So warf er der Europäischen Union Abzocke vor.
European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union very friendly, they rip us off, it's so sad to say.
Eine gegenseitige Null-Zoll-Politik, wie sie die EU nun vorgeschlagen hat, würde das Handelsdefizit zwar nicht ausgleichen, geht aber sehr wohl auf Trumps Vorwurf ein, Europa erhebe auf Güter aus den USA höhere Zölle als umgekehrt. Von den Verwerfungen des Heute lohnt ein Blick zurück ins Jahr 1890 zu William McKinley. Als republikanischer Kongressabgeordneter in Ohio setzte er auf alle importierten Waren eine massive Zollerhöhung auf 50% durch. Ohio gehörte zu Amerikas jungen Industrieregionen, die vor allem die Konkurrenz aus England fürchteten. Zölle als Schutz für die einheimische Produktion waren das eine. Zum anderen aber war Amerika ein Einwanderungsland, in das Menschen und Kapital strömten. Der entscheidende Faktor für das goldene Zeitalter. Als McKinley dann Präsident wurde, änderte sich auch seine Haltung zu Zöllen. Weil er, so sagt es sein Biograf, den Blick über Ohio hinaus weitete und auch die Unternehmen mit einbezog, die vom internationalen Handel profitierten. Niemand ist eine Insel. Das gilt auch für eine Volkswirtschaft. Damals wie heute. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Migrationsexperte Professor Daniel Thüm erklärt im Interview, warum er die asylpolitischen Pläne der künftigen Bundesregierung schwach findet.
Da ist sehr viel an kurzfristigen, nationalen, sichtbaren Maßnahmen drin. Aber ich persönlich kann keine Strategie erkennen, wie man das deutsche, das europäische Asylsystem nachhaltig neu aufstellt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt ordnet für uns den Börseneinbruch ein, den Trumps Zollpolitik verursacht hat. Außerdem lauschen wir hörbaren Gemälden und beschäftigen uns mit einem rattenscharfen Lebensretter. Im Jahr 2018 klang Friedrich Merz zuversichtlich im Interview mit Bild, dass man das große Politikgespenst namens AfD wieder kleinkriegen könne.
Kurzfristig kriegt man sie nicht wieder weg. Sie sind in 16 Landesparlamenten, sie sitzen im Europaparlament, sie sitzen im Deutschen Bundestag mit 12,6%. Aber halbieren kann man sie.
Im Jahr 2025 kann man sagen, dass dieser Plan gescheitert ist. Die AfD wurde nicht halbiert. Sie hat sich vielmehr seitdem rund verdoppelt. Und nicht nur das. Laut jüngster INSA-Umfrage ist sie mit der Union gleichgezogen. Beide liegen jetzt bei 24,5%. Das setzt die mutmaßliche Koalition aus Union und SPD unter Druck. Vor allem beim Reizthema irreguläre Migration. Hier muss die neue Regierung zeigen, dass sie die Unzufriedenheit der Bevölkerung adressieren kann und Lösungen präsentiert, die auch funktionieren. Aktuell sind die Asylzahlen rückläufig, laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Diese Zahlen und die Asylpolitik bespreche ich mit Professor Daniel Thüm. Er ist Jurist und Fachmann für Migrationsrecht und er ist Vorsitzender des Beirats für Forschungsmigration beim BAMF. Sein neues Buch trägt den Titel Migration steuern, eine Anleitung für das Hier und Jetzt. Seine Einschätzung, die hören Sie nun. Guten Morgen, Herr Thüm.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Thüm, vergangene Woche hat Nancy Faeser die jüngsten Asylzahlen vorgestellt und es hat sich gezeigt, dass die Zahl der Asylgesuche in Deutschland im vergangenen Jahr um 34% auf 230.000 gesunken ist. Und auch in den ersten zwei Monaten dieses Jahres sind die Zahlen weiter deutlich rückläufig. Frau Faeser führt das zum großen Teil auf die Kontrollen an den deutschen Grenzen zurück. Ist das so? Sind die Grenzkontrollen die Ursache für diese Entwicklung, obwohl ja jeder, der Asyl sagt, weiterhin nach Deutschland gelassen wird?
Nein, natürlich haben Grenzkontrollen eine Auswirkung, die schrecken auch ab. Das ist also ein kleiner Grund, warum weniger gekommen sind. Aber die wichtigsten Gründe, die sind woanders verortet. Die Länder entlang der Reiserouten, vorneweg Tunesien in Nordafrika, aber auch Serbien und andere Länder auf dem westlichen Balkan, sind deutlich strenger geworden. Deshalb kommen überhaupt weniger in die Europäische Union. Und wenn weniger in die Europäische Union kommen, erfährt auch Deutschland weniger Asylanträge. Und dann kommt noch hinzu, ganz wichtig, dass in Syrien bekanntlich der Assad-Diktator gestürzt ist. Und das führt dazu, dass einige Syrer jetzt offenbar abwarten, wie die Situation sich weiterentwickelt, anstatt illegal nach Deutschland zu kommen.
Also sind es äußere Faktoren, auf die die Bundesregierung gar keinen Einfluss hat, die die Zahlen rückläufig gemacht haben. Sind diese Grenzkontrollen dann vor allem Symbolik, die sich an die eigene Bevölkerung richtet, nach dem Motto, seht her, wir tun doch was?
Das sind sie. Das sind Kontrollsignale an die eigene Bevölkerung. Es sind aber auch Signale nach außen. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern Grenzkontrollen wahrgenommen werden. Aber wenn die künftige Bundesregierung sich entscheidet, an den deutschen Grenzen zurückzuweisen, dann kann das ein sehr mächtiges Signal sein, was bis hin in die Herkunfts- und Transitländer, also etwa nach Syrien, in die Türkei, nach Afghanistan wahrgenommen wird. Und dann können solche Zurückweisungen durchaus bewirken, dass deutlich weniger Menschen sich auf die Reise machen.
Das ist ja die Debatte, die zwischen SPD und Union derzeit in den Koalitionsverhandlungen geführt wird. Es geht um Zurückweisungen, auch von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen. Auf die hat man sich ja auch geeinigt. Allerdings heißt es in Abstimmung mit den Nachbarländern. Und jetzt wird darüber gestritten, was bedeutet denn in Abstimmung? Bedeutet das Zustimmung der Nachbarländer oder reicht es aus, die Nachbarländer zu informieren? Wie schätzen Sie das ein?
Meine Wahrnehmung ist, dass irgendwas dazwischen in letzter Konsequenz sinnvollerweise gemeint sein muss. Wenn man Zustimmung verlangt hätte, da hätte man das ja reingeschrieben, das steht nicht drinne. Umgekehrt, eine bloße Information wird auch nicht ausreichen, sondern man wird irgendwie guten Willens mit den Nachbarländern in den Kontakt treten müssen und eben guten Willens versuchen, mit denen ein Arrangement zu finden. Und wenn das scheitert, wenn in der Absprache sich keine gemeinsame Lösung herausstellt, dann wird eine künftige Bundesregierung, so meine Wahrnehmung, das auch einseitig unilateral machen. Im Idealfall können so Zurückweisung der deutschen Regierung ein Startschuss dafür sein, dass man in Brüssel auch einen Konsens findet, einen Konsens, der vielleicht auch über die jüngste Asylreform hinausgeht.
Reden wir dann auch über Zurückweisung an den EU-Außengrenzen, weil das sind ja die entscheidenden Grenzen, über die die Menschen überhaupt erst nach Europa kommen. Und da gibt es ja illegalerweise sogenannte Pushbacks. Und Sie haben festgestellt, dass sich in Bezug auf diese Pushbacks, diese Zurückweisung oder gar Zurückführung in die Länder, aus denen in die EU eingereist wird, dass es da ein Umdenken in der Europäischen Union geben könnte.
Absolut. Also ich bin regelmäßig in Brüssel in verschiedensten Funktionen und ich höre dort regelmäßig, dass zahlreiche europäische Regierungen schon länger sagen, wir wollen teilweise deutlich strenger werden in der Asylpolitik. Und konkret Polen fordert es inzwischen ganz offiziell. Polen hat jüngst das Asylrecht ausgesetzt und lässt gar niemanden mehr einreisen. Das ist eine Sondersituation, weil das Nachbarland Belarus, Weißrussland, der Diktator, die Migration nutzt, um auch Polen zu destabilisieren in dem Kriegskontext in der Ukraine. Und das ist ein Bereich, wo sogar die EU-Kommission neuerdings sagt, ja, da können Pushbacks unter Umständen legal sein. Und andere Länder wollen jetzt diese Pushbacks nicht so unmittelbar, die wollen aber mit anderen Instrumenten deutlich härter sein. Von daher wird die SPD unter Umständen noch bereuen, dass sie über den Koalitionsvertrag die neue Bundesregierung darauf verpflichtet hat, Absprachen mit den Nachbarländern zu suchen, weil das Ergebnis könnte sein, dass dann als Folge dieser Absprachen in Brüssel auch die neue künftige Bundesregierung mit einer sehr viel härteren und strengeren Asylpolitik konfrontiert ist.
Wie könnte die denn aussehen konkret?
Kurzfristig wird sich das auf zwei Projekte konzentrieren, die zumindest auch die CDU/CSU in Deutschland gut findet. In Brüssel wird erwartet ein Vorschlag der EU-Kommission noch im April, noch in den kommenden Wochen, wo die Anforderungen an sogenannte sichere Drittstaaten abgesenkt werden sollen, damit man dorthin Asylverfahren auslagern kann. Und das Zweite, was dann eigentlich vielleicht doch das viel erfolgsversprechendere Projekt ist, ist dasjenige, was man Rückkehrzentren, Return Hubs nennt. Und da machen dann die Europäer selbst das Asylverfahren, was bei aussichtslosen Fällen sehr schnell gehen kann. Und man schickt dann die Leute, die man nicht in Heimatländer zurückschieben kann, weil die bei Abschiebungen nicht kooperieren, stattdessen in einen Drittstaat. Also ganz konkretes Beispiel. Wir schicken Menschen aus Somalia, deren Asylantrag abgelehnt wird, nicht nach Somalia, weil da klappt es nicht. Wir können sie aber nach Kenia schicken, weil wir mit Kenia ein Arrangement gefunden haben, dass die Leute dort ordnungsgemäß untergebracht werden. Kenia ist unmittelbar in der Nachbarschaft und die Hoffnung ist dann auch, dann bleiben sie entweder in Kenia oder gehen auch freiwillig nach Somalia zurück.
Jetzt gibt es in Deutschland ja auch eine Debatte, die der Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge losgetreten hat. Er hat gesagt, lasst uns weggehen vom individuellen Schutzanspruch und wechseln zu humanitären Aufnahmekontingenten in beachtlicher Höhe. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Ist das eine gute Idee und vor allem ist es eine machbare Idee?
Was in dem Vorschlag wirklich gut ist und was er auch in dem Vortrag, wo ich persönlich anwesend war, prominent in den Vordergrund gestellt hat, ist, dass die aktuelle Asylpolitik Schattenseiten hat. Und das hatte ich mittelbar schon angesprochen. Ich hatte vorhin erwähnt, die Kooperation, die die EU und auch Italien mit Tunesien, also mit dem nordafrikanischen Land, forcieren seit anderthalb Jahren und die dazu führt, dass die Ankunftszahlen in Italien in den letzten Monaten drastisch zurückgegangen sind, was wiederum ein Grund ist, warum weniger in Deutschland ankommen. Und das ist, ich nenne es die Türsteherpolitik. Wir zahlen Geld, geben andere Anreize an die Nachbarländer, Türkei, Tunesien und auch Marokko, andere Länder, damit die Leute gleichsam abhalten, nach Europa zu kommen. Und wenn man sich das bewusst macht, wie hart wir jetzt schon an den Außengrenzen sind, dann stärkt es jedenfalls bei mir die Bereitschaft, auch wirklich über andere Lösungen im Asylrecht nachzudenken, die dann auch ganz bewusst diejenigen adressiert, die bisher weder den Mut noch das Geld haben, sich auf die gefährliche Reise nach Europa zu machen, was dann faktisch sehr häufig junge Männer sind. Das finde ich an dem Vorschlag gut von Herrn Sommer. Leicht umzusetzen wird er nicht sein. Und das liegt daran, dass er letztlich voraussetzt, dass man an den europäischen Außengrenzen deutlich härter ist. Herr Sommer will dort niemanden mehr einreisen lassen. Ich könnte mir durchaus eine Zwischenlösung vorstellen, dass man immer noch so eine rudimentäre Schutzprüfung durchführt. Aber sowas zu implementieren, in der Praxis durchzusetzen, ist extrem schwierig, weil dafür muss man die europäischen Gesetze ganz grundlegend ändern. Und man muss auch über einzelne Urteile europäischer Gerichtshöfe sprechen, die aus den Menschenrechten in den letzten 20, 25 Jahren sehr weitgehende Prüfpflichten, speziell für Europa, die andernorts gar nicht existieren, abgeleitet haben. Und das ist auch der Grund, warum Herr Sommer sehr viel Gegenwind erfahren hat. Wenn ich noch eine Sache sagen darf, was mir bei dem Vortrag, wo ich eben anwesend war, auch bewusst geworden ist: Herr Sommer ging es auch wirklich darum, einfach Debattenräume zu öffnen, zu signalisieren, dass es in der Politik nicht nur den Status quo gibt, dass wir in der Asylpolitik auch alternative Modelle uns vorstellen können. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Gewinn, wenn wir uns das eingestehen. Es gibt nicht nur den Status quo, wir können uns auch eine andere Asylpolitik vorstellen. Und wie die dann aussieht, da kann man dann trefflich drüber streiten.
Jetzt hat Friedrich Merz aber eine Erwartungshaltung geweckt mit seiner Ansage, ich werde am ersten Tag meiner Kanzlerschaft diese Zurückweisung anordnen und de facto die Grenzen komplett dicht machen, dass die Menschen denken, es gibt dann eine unmittelbare Wirkung. Und diese Unmittelbarkeit, auf die wartet jetzt ein Großteil der Deutschen. Ist es überhaupt realistisch, einen solchen Effekt hinzubekommen, dass sofort spürbar Zahlen sinken?
Wenn man Zurückweisungen großflächig durchführt und entsprechend kommuniziert, glaube ich schon, dass man in der aktuellen Situation durchaus einen Effekt haben kann. In gewisser Weise spielen die Kontextfaktoren derzeit Friedrich Merz und der künftigen Regierung in die Hände. Wenn die Situation sich anders entwickelt hätte, wenn wir momentan genauso wie vor ein oder anderthalb Jahren einen durchaus sehr viel höheren Migrationsdruck über das Asylsystem hätten, dann hätte das nicht funktioniert. Und es ist auch meine persönliche Enttäuschung, wenn ich den Entwurf von einem Koalitionsvertrag lese. Da ist sehr viel an kurzfristigen, nationalen, sichtbaren Maßnahmen drin, aber ich persönlich kann keine Strategie erkennen, wie man das deutsche, europäische Asylsystem nachhaltig neu aufstellt. Es mag sein, dass die Strategie dann nachgeliefert wird. Im Koalitionsvertrag stehen tut sie jedoch noch nicht.
Herr Thüm, mit Koalitionsvertrag meinen Sie die Arbeitsgruppenpapiere?
Genau, die im Internet geleakten Arbeitsgruppenpapiere.
Herr Thüm, ich danke Ihnen sehr für diese Ausführungen.
Danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat Anne Schwedt für uns die Achterbahnfahrt an der Börse im Blick. Also einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne, und gut festhalten.
Hallo Dagmar.
Anne, gestern ging es auf und ab wegen Trumps Zölle-Rallye. Zeitweise hieß es sogar, die Zölle werden für 90 Tage pausiert, außer für China. Das wurde dann aber wieder dementiert. Was war da los und wie lief der Tag insgesamt?
Ja, es war wirklich die reinste Achterbahnfahrt. Der S&P 500 startete mit einem Minus von 3,4% in die neue Woche und setzte damit den krassen Abverkauf von Donnerstag und Freitag fort. Wir landeten dann zwischenzeitlich in einem Bärenmarkt, wovon man ja spricht, wenn ein Index mehr als 20% von seinem letzten Hochstand entfernt ist. Dann machte allerdings, was du gerade ja gesagt hast, das Gerücht die Runde, dass Trump die Zölle für 90 Tage aussetzen könnte. Das sorgte dann dafür, dass der S&P 500 um 6,7% zulegte, von 3,4% im Minus auf 3,3% im Plus. Der Dow Jones verzeichnete einen Rekord-Intraday-Sprung von fast 2600 Punkten. Und auch das Handelsvolumen erreichte mit 29 Milliarden gehandelten Aktien ein 18-Jahres-Hoch. Als dann aber von der Regierung gesagt wurde, dass die Zollpause Fake News seien, fielen die Kurse wieder in den Keller. Kurzzeitig ging es dann wieder etwas hoch, weil es die Nachricht gab, dass wohl mindestens 50 Länder verhandeln wollen und es auch die Hoffnung gab auf einen Handelsdeal mit der EU. Dann aber ging es wieder nach unten, als Trump damit drohte, die Zölle auf China auf 50% zu erhöhen. Am Ende stand dann ein Minus von 0,9% beim Dow Jones, minus 0,2% beim S&P 500 und ein leichtes Plus von 0,1% an der Nasdaq.
Auch Warren Buffett, der große Star-Investor, meldete sich zu Wort, beziehungsweise seine Sprecher. Worum ging es?
Ja, genau. Donald Trump versucht wohl, Buffett in sein Zolldrama mit reinzuziehen. Trump behauptete indirekt auf Social Media, mit Unterstützung von Warren Buffett den Aktienmarkt absichtlich in den Keller zu treiben. Und zwar teilte Trump ein Fanvideo, in dem behauptet wird, Trump lasse die Börse gezielt um 20% abstürzen, um die Notenbank zu niedrigen Zinsen zu zwingen. Im Video heißt es weiter, Warren Buffett habe Trumps Vorgehen als die besten wirtschaftlichen Schritte seit 50 Jahren gelobt. Von Buffetts Team heißt es jetzt, alle diese Berichte seien falsch. Bis zur Hauptversammlung von Berkshire Hathaway am 3. Mai werde Buffett keine Stellungnahme zu den Märkten oder der Wirtschaft abgeben. Schon im März hatte Buffett aber die Zölle als eine Art Kriegsakt bezeichnet und auch in der ersten Amtszeit von Trump warnte Buffett mehrfach vor den Folgen eines globalen Handelskonflikts. Die Berkshire Hathaway-Aktie ist seit Jahresanfang mit 8,7% im Plus. Buffett sitzt auch auf einem Cashberg von 300 Milliarden Dollar, der vermutlich jetzt einsetzen wird, um am Boden des Marktes billig wieder einzukaufen.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die wunderbare Welt der bildenden Künste Menschen mit einer Sehbehinderung faktisch ausschließt. Denn man braucht sein Augenlicht für den Besuch im Museum, um sich von der Schönheit von Gemälden oder Skulpturen verzaubern zu lassen. Der britische Komponist Bobby Golder will genau das ändern. Gemeinsam mit Kollegen des New Radiophonic Workshop und der Firma Dolby hat er 7 weltbekannte Gemälde hörbar gemacht.
This opportunity to use music as a way of shedding some more light on works of art for other people with low vision has been very close to my heart.
Die Möglichkeit, Musik zu nutzen, um für andere Menschen mit Sehbehinderung mehr Licht auf Kunstwerke zu werfen, die liegt mir sehr am Herzen. So hat es Golder formuliert. Er hat Pinselstriche, Farben und Formen in Noten übersetzt. Der Name des Projekts, Sound of a Masterpiece, lässt bereits erahnen, dass wirklich nur wahre Meisterwerke in Form einer Komposition zu einem anderen, einem auditiven Leben erweckt wurden. Zum Beispiel das Lächeln der Mona Lisa. Oder der Schrei von Edvard Munch. Und das bekannteste Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet, der Seerosenteich, der hört sich so an. Der Entstehungsprozess der einzelnen Songs lief immer gleich ab. Bobby Golder, der selbst an einer Sehbehinderung leidet, aber nicht komplett erblindet ist, ließ die 7 unterschiedlichen Gemälde lange auf sich wirken. Auf Basis seiner schemenhaften Eindrücke komponierte er im Anschluss ein Musikstück, das dann von Sounddesignern verfeinert wurde. Alle Kompositionen sind auf den gängigen Streaming-Plattformen kostenlos abrufbar. Der Ton macht hier nicht nur die Musik, sondern auch den Pinselstrich.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass eine Ratte namens Ronin viele Menschenleben gerettet hat. Die 5 Jahre alte Riesenhamsterratte ist ein waschechter Sprengstoffschnüffler und hat es mit ihren besonderen Fähigkeiten ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Seit August 2021 hat Superratte Ronin mit ihrer Spürnase 109 Landminen in Kambodscha gefunden. Das ist Rekord unter den Schnüffelnagern. Millionen Landminen liegen immer noch weltweit unter der Erdoberfläche und stellen eine tödliche Gefahr dar. Einige Länder sind besonders stark betroffen, unter anderem Afghanistan, Äthiopien und eben auch Kambodscha. Bevor die Nager über den Boden wuseln, müssen sie auf das Erschnüffeln von bestimmten Chemikalien trainiert werden, die in den Minen enthalten sind. Während des Einsatzes werden die Ratten dann wie Suchhunde an einer langen Leine über ein bestimmtes Gebiet geführt. Sobald Ronin oder einer seiner Artgenossen etwas erschnüffelt hat, zeigen die Ratten ihre Entdeckung durch ein Kratzen auf dem Boden an. Weil sie so leicht sind, explodieren die Minen nicht. Und derzeit arbeiten rund 300 Hero Rats, wie die kleinen Nager genannt werden, international als Minensucher. Vor 28 Jahren wurde das Projekt von der belgischen NGO Apropo gegründet. Seitdem wurden nach eigenen Angaben 169.713 Landminen in Regionen in Afrika, Europa und Südostasien beseitigt. 109 davon hat, wie gesagt, Rekord Ronin erschnüffelt. Rattenscharf oder besser Ratten entschärft. Ronin jedenfalls leistet seinen Beitrag, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Make it a Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. There's a love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving.